Ja, danke für die freundliche Vorstellung, danke auch für die Einladung. Mir wurde das Thema Christus als Ehebegleiter gestellt, kein leichtes Thema, aber ich versuche das jetzt pastoral-theologisch zu entfalten. Ein erster Punkt, drei Beobachtungen zur Pastoral der Ehebegleitung. Bei der Recherche nach ehebegleitender pastoral-theologischer Literatur im deutschsprachigen Raum, auf den ich mich beschränken werde, fällt auf, dass das Thema der Ehebegleitung wenig bearbeitet ist. Also man hat Mühe, hier wirklich pastoral-theologische Literatur zu finden. Und es ist fast ausschließlich präsent im Kontext von Ehen in der Trennung, wiederverheiratet geschiedenen, konfessionsverschiedenen Ehen oder religionsverschiedenen Ehen, also im Kontext von Problemfeldern der Ehe. Ja, Ehebegleitung scheint da überhaupt erst durch die Gefährdungen der Ehe ihre eigentliche Legitimität zu bekommen. So schreibt bereits 1993 Manfred Belock, also einer der Pastoraltheologen, angesichts einer jährlich steigenden Scheidungsquote und einer zunehmenden Trennungs- und Scheidungsfähigkeit gerade junger Ehen, das heißt von jungen Paaren begonnenen Ehen, wird die Notwendigkeit sowohl einer gewissenhaften Vorbereitung auf eine dauerhafte und gelingende personale Beziehung als auch eines qualifizierten ehebegleitenden Angebots besonders deutlich. Dieser die deutschsprachige Pastoraltheologie beherrschende ehebegleitende Ansatz würde sich am ehesten unter das Stichwort Krisenmanagement einordnen lassen. Eine zweite Beobachtung, jetzt bräuchten wir die Tabelle, also eine Stichprobe, die von mir selber durchgeführt worden ist. Bei zwei Stichproben unter Studierenden der Theologie an der Universität Freiburg in den Wintersemestern 2012-13 und ein Jahr später 2013-14, die sich in die Vorlesung Ehepastoral eingeschrieben hatten, wurde deutlich, dass das Bewusstsein unter angehenden Theologen für die Relevanz der Ehebegleitung durchaus vorhanden ist. In beiden Jahrgängen habe ich die Studierenden im Rahmen dieser Stichprobe zur Konzeption einer Ehepastoral vor Beginn der Vorlesung gebeten, auf orange Kärtchen je drei unbedingt notwendige Themen und auf weiße mögliche Themen, die zur Ehepastoral gehören, zu notieren. In beiden Jahrgängen stand die Ehebegleitung relativ weit oben auf der Liste der unbedingt notwendigen Themen, also auf Platz 3 im früheren Jahrgang mit 7 von 27 Stimmen und dann auf Platz 1, zahlengleich mit wiederverheiratet Geschiedenen, das ist Top-Thema unter Studierenden, was Ehepastoral betrifft, mit 8 von 19 Stimmen. Darüber hinaus wurde sie auch in beiden Jahrgängen mehrmals unter die möglichen Themen genannt, also ein bisschen weiter unten, da die weißen Kärtchen, sodass sich im früheren Jahrgang insgesamt mehr als ein Drittel, also 10 von 27, ein Jahr später sogar gut über die Hälfte, 12 von 19, der Studierenden für die Ehebegleitung ausgesprochen hat. Interessant ist, dass bei den Studierenden in keinem der Fälle die mehr psychologisch-rechtlich orientierte Eheberatung unter Ehepastoral fällt. Während im früheren Jahrgang gleich zweimal unter den möglichen Themen die geistliche Begleitung von Ehen und einmal die Begleitung von Ehepaaren in der Gemeinde genannt wird. Soweit zu dieser Umfrage. Eine dritte Wahrnehmung zur Praxis der Ehebegleitung, die Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, die ich doch nennen möchte, war innerhalb der 1980er Jahre Ehebegleitung in den Diözesen, ich spreche jetzt mehr von den deutschen Diözesen, in weiten Kreisen noch wenig etabliert. Das haben auch Menschen damals ausgesprochen, die eben in Krisensituationen waren, wohin hätte ich mich wenden sollen. Wird sie heute nicht nur auf diözesaner und pfarreilicher Ebene angeboten und pastoraltheologisch im Rahmen der Gemeindepastoral reflektiert, sondern vor allem in neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen gepflegt. Regelmäßige Familientreffen, Räume der Begegnung für junge Paare und Familien mit Kindern, die ganz unterschiedliche Ausprägungen haben können, werden von Eheleuten dankbar genutzt, die sich zum Teil den Bewegungen und geistlichen Gemeinschaften als Familien in Familienzweigen anschließen oder auch eigene Gemeinschaften aus Ehepaaren bilden. Von diesen im Dienst der Ehe und Ehebegleitung stehenden kirchlichen Bewegungen seien zwei exemplarisch herausgegriffen, die sich also ganz spezifisch auf diesen Dienst hin herausgebildet haben. Ich möchte nennen das Marriage Encounter, eine weltweit tätige neue geistliche Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die 1968 gegründet wurde. Es verkörpert eine Gemeinschaft von Ehepaaren, Priestern und Ordensleuten, die sich ehrenamtlich und, wie sie sagen, nicht als Psychologen oder Paartherapeuten für die Beziehungsarbeit in Wochenendkursen für die unterschiedlichen Berufungen einsetzen. In Deutschland haben, wie aus der Homepage zu entnehmen ist, seit 1979 über 3.880 Paare an solchen ehebegleitenden Tagen zu Themen wie Mut zur Liebe oder die Liebe neu erleben teilgenommen. Weltweit sind es jährlich etwa 30.000 Ehepaare, die hier begleitet werden. Eine andere genuin für die Realität von Ehepaaren gegründete Gemeinschaft wäre die Equipe Notre Dame, in der sich seit 1938 Ehepaare zusammengeschlossen haben, die in kleineren Gruppen von 4 bis 6 Ehepaaren ungefähr monatlich bei einem der Paare zu Gast sind und auf diese Weise einen geistlichen Austausch pflegen. Weltweit existieren über 10.000 solcher Ehepaargruppen, die nicht nur regional, sondern auch überregional sich treffen, in Kontakt stehen, an Exerzitien teilnehmen und von Priestern der Equipe Notre Dame geistlich begleitet werden. 3 Beobachtungen. Was soll mit diesen 3 Beobachtungen veranschaulicht werden? Zum einen lässt sich daran ablesen, dass das Bewusstsein für eine Notwendigkeit von Ehebegleitung in den letzten Jahrzehnten in einem hohen Maße an Relevanz und auch in der Praxis zugenommen hat. Zum anderen fällt gerade bei dem Thema Ehebegleitung auf, dass das, was Pastoraltheologie normalerweise leistet, nämlich die theologische Reflexion kirchlicher Praxis, hier eher noch ein Schattendasein führt. Zu fragen wäre, wie und wo sich Ehebegleitung pastoral-theologisch begründen und verorten ließe, um von da aus zu einem theologischen Selbstverständnis von Ehebegleitung vorzustoßen, mit dem auch die pastorale Praxis neu befruchtet werden kann. Indem ihr das herausfordernde Thema, würde ich mal sagen, Christus als Ehebegleiter vorgegeben worden ist, soll hier mit biblischen Versuchen und Anleihen einmal der Versuch unternommen werden, Ehe als Weg zu denken, als Pilgerweg, den Christus als Wegbegleiter mitgeht und von da aus analog Ehebegleitung als Begleitung der pilgernden Eheleute hin zum Heiligtum, hin zur heiligen Stätte pastoral theologisch zu entfalten. Ich komme zu einem zweiten Punkt, Pilgeretappen und Eheetappen. In der Wallfahrts- oder Pilgerpastoral ist es üblich geworden, die pastorale Begleitung von verschiedenen Wegetappen her zu strukturieren. Und da ist es auch üblich, dass jede der Wegetappen begleitet wird. Somit orientiert sich diese Form der Seelsorge auf dem Weg und unterwegs zumeist an einem dreiteiligen Grundschema, nämlich dem Aufbruch, dem Durchschreiten des Weges und dem Ankommen und Aufenthalt am heiligen Ort. Diese Dreiteilung kann dann noch weiter untergliedert werden, wie etwa bei dem Krakauer Pastoraltheologen Maciej Ostrowski, in eine mehrteilige Schrittfolge: Vorbereitung der Wallfahrergruppe, Abschied und Aufbruch der Wallfahrer, Wanderung zum heiligen Ort, also die Wegstrecke, Aufenthalt im Heiligtum und Rückkehr. Bei der pastoralen Begleitung des Aufbruchs geht es vor allem um die Klärung der Motive, die zur Entscheidung zum sich aufmachen auf einen Pilgerweg geführt haben. Auf dem Weg steht dann mehr die Reflexion des Prozesses des Loslassens und des sich neu Einlassens im Blickpunkt, mit all den Erfahrungen, die der Weg mit sich bringt, das Erleben der eigenen Körperlichkeit und ihrer Grenzen, der Natur, der Gemeinschaft mit anderen Pilgern, bis hin zur Sinnsuche, die den Pilger offen macht für die Gottesbegegnung. Am heiligen Ort selbst, dem Zielpunkt der Pilgerschaft, der für den Einbruch der Transzendenz in die Immanenz steht, tritt der Pilger aus dem Profanum heraus und in den Bereich des Sacrum ein. Pilgerpastoral wird hier vor allem den heiligen Ort erschließen helfen und sich und die Menschen, die Pilger, über das Heiligtum zur Christusbegegnung begleiten, also diesen Transitus anzustoßen, der sich auf ganz unterschiedliche Weise vollziehen kann. In verschiedenen Frömmigkeitsformen, die sich am heiligen Ort ausgeprägt haben, wie Prozessionen, Kreuzwege, das Aufsuchen der heiligen Stätten, das Ablegen von Kerzen und eigener Anliegen, das Berühren von Reliquien, vielleicht auch einen ganz neu vollzogenen Empfang der Sakramente, vor allem der Beichte der Eucharistie, ein seelsorgliches Gespräch oder ganz einfach im Eintreten in die Stille des heiligen Ortes, in der Christus Raum bekommt, um das Herz des Pilgers zu berühren, umzuwandeln, zu verwandeln. Von hier aus müsste man nun weiter fragen, ob sich überhaupt so etwas wie, ich nenne das mal Strukturanalogien, zwischen einem Pilgerweg und dem Weg, den Eheleute zurücklegen, ausmachen ließen. Immerhin werden auch in der Ehepastoral verschiedene Wegetappen der Ehe unterschieden, worauf bereits in den Beratungen der römischen Bischofssynode zur Familie im Jahr 1980 besonders afrikanische Bischöfe hingewiesen haben. Ehe werde im traditionellen afrikanischen Verständnis nicht als etwas Abgeschlossenes gesehen, sondern als ein in Etappen ablaufender Prozess, der Gestalt annehme in der Verbindung zweier Menschen, die zugleich in den größeren Zusammenhang von Familie und Verwandtschaft eingebunden seien. Ausführlich ist auf dieses Wegverständnis der Ehe nach der Familiensynode der damalige vom Papst bestellte Relator, also so eine Art Generalberichterstatter der Synode, der Münchner Erzbischof Josef Kardinal Ratzinger eingegangen. Er hatte sich hierfür in einem Adventsbrief, datiert auf den 8. Dezember 1980, mit detaillierten Ausführungen zur Synode an seinen Klerus genannt. Unter dem Abschnitt zur Theologie der Familie kommt er auf die Gradualität im Sinne eines stufen- oder schrittweisen Voranschreitens der Ehe zu sprechen, was er in dieser Form als einen neuen Gedanken der Synode einstuft, der dann zu einer durchgehenden Perspektive der ganzen Synode geworden sei. Eine Perspektive, die in allen Einzelfragen gegenwärtig geblieben sei. Ratzinger wörtlich, zitiere ihn: Mit dieser Idee der Gradualität wird das Motiv des Unterwegsseins aufgegriffen und für die moralische Erkenntnis und Praxis konkretisiert. Es wird gesagt, dass der ganze christliche Weg Conversio, Bekehrung sei, Bekehrung aber in weitergehenden Schritten geschieht, also in Wegetappen. Sie ist ein dynamischer Prozess, der allmählich voranschreitet zur Integration der Gaben Gottes und der Ansprüche seiner absoluten Liebe im ganz persönlichen und sozialen Leben des Menschen. Deshalb ist ein pädagogisches Voranschreiten nötig, um die einzelnen Gläubigen von dem, was sie bereits aus dem Mysterium Christi empfangen haben, geduldig weitergeführt werden, zur erfüllenden Erkenntnis dieses Geheimnis und zu seiner vollen Integration in ihrem Leben und in ihrem Verhalten. So soll es möglich werden, immer noch Ratzinger in diesem Zitat, dass im Geist der Gottesliebe und Gottesfurcht, aber ohne Verstörung, also ohne Perturbatio, die Herzen und das Leben der Menschen durch die fortschreitende Befreiung des Geistes und Herzens ganz für Christus geöffnet werden. Soweit er in seinem Rückblick auf die Familiensynode 1980. Auch das auf die römische Bischofssynode folgende apostolische Schreiben Familiaris Consortio von Johannes Paul II. Hat die Vorstellung des Wegecharakters der Ehe mit ihren Etappen sprachlich übernommen. Wenn es in der Nummer 65 heißt, das pastorale Handeln der Kirche muss fortschreitend sein. Auch in dem Sinne, dass sie mit der Familie geht, also wir haben hier wieder diese Anleihe an den Weg, und sie Schritt für Schritt auf den verschiedenen Etappen ihrer Entstehung und Entwicklung begleitet. Gleichwohl sich das Verständnis von einem schrittweisen Unterwegssein in der Ehe und auch einer schrittweisen Ehebegleitung seit Anfang der 1980er Jahre pastoral theologisch durchgesetzt hat, liegt in der Ehepastoral das, was man als Eheetappen bezeichnet, selbst wieder einem durchgreifenden Wandel unterworfen. Ich möchte Ihnen hier zwei Etappenmodelle zeigen, mit der in der Pastoral gearbeitet werden. In der Psychologie sind es vielleicht noch andere oder mehrere, beschränke mich hier auf die Pastoral. Einen ersten Hinweis einer solchen pastoralen Umsetzung des Motivs der Wegetappen der Ehe bietet eine Handreichung aus dem Ehereferat Regensburg aus den 1980er Jahren. Das können wir uns mal anschauen. In einer Grafik werden die Wegetappen der Ehe in 6 Phasen untergliedert. Also wir befinden uns in den 1980er Jahren. Vielen Dank. Die erste Phase, die Paarfindung. Die zweite Phase, ab hier spricht man dann von der Ehe, der Honeymoon oder die Flitterwochen. Die dritte Phase, Enttäuschung. Ausweitung zur Familie, zur Familienbildung, erste Krisenzeit. Die vierte Phase, Gebundenheit, Fortsetzung, Ausweitung zur Familie, Familienbildung. Die fünfte Phase, Verbundenheit, Auflösung der Familie, zweite Krisenzeit. Die sechste Phase, bisschen deprimierend, Altersabhängigkeit, Alleinsein. Die Bedeutung dieses 6-Etappen-Modells aus den 1980er Jahren aus Regensburg mit seinem noch sehr traditionellen Eheverständnis darf sicher darin gesehen werden, dass hier Krisenzeiten auf der gemeinsamen Wegstrecke mitbedacht werden. Dennoch ist es heute, gerade was die Strukturierung der ersten Phasen betrifft, aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Realität in dieser strengen Abgrenzung von Paarfindung, Eheschließung, Honeymoon, Ausweitung zur Familie, für weite Teile der Ehen, zum Teil auch der kirchlich geschlossenen Ehen, so nicht mehr haltbar. Denn, um mit dem Soziologen Ulrich Beck zu sprechen, ist es nicht mehr klar, ob man heiratet, wann man heiratet, ob man zusammenlebt und nicht heiratet, heiratet und nicht zusammenlebt, ob man das Kind innerhalb oder außerhalb der Familie empfängt oder aufzieht, mit dem man zusammenlebt oder mit dem, den man liebt, der aber mit einer anderen zusammenlebt, vor oder nach der Karriere oder mittendrin. Im Vergleich dieses 6-teiligen Ehe-Etappen-Modells aus den 1980er Jahren mit einem Pilgerweg, was ja unsere Hypothese ist, fällt dann auf, dass sich am Wegbeginn durchaus Vergleichsmomente ergeben, da das Zusammenfinden der Pilgergruppe dort des Paares, der hoffnungsfrohe und volle Aufbruch, Glücksmomente, Krisen- und Entbehrungsphasen auf dem Weg. Während jedoch der Pilgerweg mit dem Heiligtum ein Ziel vor Augen hat, auf das sich alles hinorientiert, ist dieses Regensburger Modell von seiner Zielorientierung eher ernüchternd. Von der Zielausrichtung der Wegetappen her gesehen entwickelt sich hier die Ehe immer mehr zum Defizitären, zum Alleinsein. Ehe mündet gleichsam in eine Sackgasse ohne Zukunftsperspektive und scheinbar auch ohne Hoffnung. Kennt zwar auch der äußere Pilgerweg eine Rückkehr, die Auflösung der Gruppe und Rückführung in den Alltag, wird hier doch alles von der Erfahrung des Ankommens am heiligen Ort mit dem Aufleuchten des Göttlichen überstrahlt, das gleichsam in den Alltag hinein leuchtet und ihm von daher neuen Halt und neue Schönheit schenkt. Das sechsetappige Wegmodell wurde in der gegenwärtigen Pastoraltheologie von einem dreiteiligen Modell aus der Familiensoziologie abgelöst, wobei hier betont wird, dass die Übergänge der Wegetappen zunehmend fließend werden. Das schaut dann so aus: Die erste Phase wird als vorelterliche bezeichnet, mit einem mittlerweile fließenden Übergang zwischen der vorehelichen und der vorelterlichen. Dann zweitens die elterliche Phase und drittens die nachelterliche Phase. Auffallend daran ist, wie Ihnen selber wahrscheinlich gerade aufgefallen ist, dass hier terminologisch vom Begriff der Ehe ganz Abschied genommen wurde und die Etappen sich rein vom Elternsein her definieren. Mit diesem familiensoziologischen Drei-Etappen-Modell wird auch in der Pastoral gearbeitet. Eine Schweizer Handreichung zur Ehebegleitung orientiert sich genau an diesen drei Wegstrecken. Die erste Etappe, diese vorelterliche Wegstrecke, ihr werden in Bezug auf die pastorale Begleitung die größten Schwierigkeiten zugeschrieben, dass sich ein Großteil der jungen Menschen der Kirche fern fühlte. Also hier geht man von der Schweizer Situation aus, aber es ist sicher übertragbar auch in einige Bereiche bei uns. Aber gerade hier wäre Begleitung notwendig im Übergang vom Traumbild des Partners zur Desillusionierung nach der Eheschließung, wenn man dann anfange, den Partner genauer kennenzulernen, sowie im Umgang mit Individualität und Freiheit innerhalb der Partnerschaft. Für die zweite Etappe, die sogenannte Familienphase oder die elterliche Phase, die als eine glückliche, gleich wie kräftezehrende eingestuft wird, plädiert die Handreichung für eine Differenzierung in der Begleitung, dass sich Familien in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien, also Kinderwunsch, kleine Kinder, große Kinder und wirtschaftlichen Situationen befänden. Was die dritte Etappe der postfamiliären oder nachelterlichen Phase betrifft, sieht die Handreichung begleitende Hilfe vor allem für den Übergang von der elterlichen zur nachelterlichen Phase vor, bei der die Ehepaare heute, also wenn die Ehe gehalten hat natürlich, in etwa zwischen 45 und 50 Jahren alt seien. Eheleute haben dann noch etwa die Hälfte ihrer Ehe vor sich, 20 bis 25 Ehejahre. Sie leben heute mehr Ehe und weniger Familie. Das hat zur Folge, dass Familie keine Lebensaufgabe mehr sei. Jetzt wird vielen Eheleuten erst richtig bewusst, wie es um ihre Ehe steht, so die Schweizer Handreichung. In dieser dritten Phase treten bei der Frau wie beim Mann körperliche und seelische Veränderungen auf, die gemeinsam verarbeitet werden sollten. Hinzu kommen Belastungen durch berufliche Veränderungen, die wie alle Veränderungen krisenanfällig sind. Ich zitiere nochmal: Wie kaum zu einem anderen Zeitpunkt stellt sich in bedrängender Weise die Frage nach neuen Zielen und Aufgaben, schlechthin nach der Frage nach dem Lebenssinn. Diese Situation bietet jedoch die Chance der Neuorientierung an und lässt neue Lebensfelder erschließen, was ehepastoral zu begleiten sei. Wir sehen also, wie in der Pilgerpastoral hat sich auch im Rahmen der Ehebegleitung die breite Überzeugung durchgesetzt, dass alle Wegstrecken und alle Wegetappen der spezifischen Begleitung bedürfen. Was hingegen weiterhin ungeklärt erscheint, ist die Frage, wer im allgemeinen Sinn begleitet und auf welches Ziel hin sich diese Begleitung richtet. Reicht es als Zielformulierung der Ehebegleitung aus, wie dies der bereits eingangs zitierte Manfred Belock formulierte, ein positives Verständnis der Treue zu pflegen, Ehemoral nicht auf Sexualmoral zu verkürzen, sondern auf Beziehungsmoral hinzuweiten, die sich als umfassend als Beziehungskultur versteht. Doch auch Belok hat eingeräumt, dass in der Ehebegleitung über das Humanum der Beziehungsarbeit und Beziehungsfähigkeit hinaus Ehe als Sakrament zu erschließen sei, was an der Grundstruktur aller Sakramente ihr Maß nehmen müsse. Es gehe darum, in den sakramentalen Zeichen die helfende Nähe und Menschenfreundlichkeit Gottes zu erfahren und sich in der Weise Christi und in der Christusgemeinschaft von Gott her tragen und für die Menschen beanspruchen zu lassen. Dieser Gedanke ließe sich mit Hubert Windisch, dem emeritierten Freiburger Pastoraltheologen, zur Begleitung der sakramentalen Ehe, die immer eingetaucht ist in das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung, weiterführen. Er hat geschrieben, bei jedem Sakrament wird gestorben und auferstanden. Wenn dem so sei, dann muss dies für Windisch Konsequenzen für die Ehe haben. Also wie wird in der Ehe gestorben und auferstanden? Eheleute erbitten darin nicht nur einen allgemeinen Segen Gottes für ihre Zweisamkeit, sie versprechen in der kirchlichen Eheschließung, dass ihr Miteinander im Glauben an Jesus Christus sie leben wollen und gestalten wollen. Das Sterben in einer christlichen Ehe, so fährt Windisch fort, ist dabei die Umkehr aus den gängigen Plausibilitäten der Welt heraus, auch zur, auch sexuellen Treue hin. Auferstanden wird in der Hoffnung, dass durch diese Umkehr mehr an ehelicher Wirklichkeit erfahrbar machen lässt, als es sich die Eheleute von sich aus zutrauen können. Gestorben wird in einer christlichen Ehe in der Anerkenntnis der eigenen Armut, dem anderen gegenüber, auferstanden im Bewusstsein um den Reichtum Gottes. Christliche Eheleute werden einander arm und muten diese Armut auch einander zu, weil sie in der Bindung an Jesus Christus immer wieder neu zu glauben wagen, dass Gott allein diese gemeinsame Armut, also diese sich gegenseitig arm sein und auch arm wissen, in Fülle und Segen verwandeln kann. In der armen Sehnsucht nach Dauer leben sie ständig von der Treue Gottes. Soweit wurde in der Pastoraltheologie Ehebegleitung gedacht. Vielleicht kann hier vom Motiv der Weg- und Pilgerexistenz der Ehe ausgehend diese christologische Dimension anhand der Heiligen Schrift für die Ehebegleitung noch etwas tiefer erschlossen werden. So ließe sich von der Pilgerrealität her weiter fragen, gibt es auch in der Ehe so etwas wie heilige Orte, auf die hin die pilgernden Eheleute unterwegs sind und in diesem Unterwegs sein Begleitung erfahren? Wer gibt ihnen auf diesem Weg das eigentliche Weggeleit? Und wann ist diese Weganleitung von besonderer Bedeutung? Vom biblischen Befund würden sich zwei lukanische Wegerzählungen, Emmaus in Lukas 24 und die Begegnung des Philippas mit dem Äthiopier, Apostelgeschichte 8, die inhaltlich eng zusammenhängen, mit ihrer exemplarischen Wegstruktur analog auch für eine theologische Fundierung der Präsenz Christi in der Ehebegleitung anbieten, was mir ja als Thema aufgegeben worden ist. Ich komme zum dritten Punkt, biblische Rückbindung der Ehebegleitung, zwei lukanische Wegperikopen. Auf den ersten oberflächlichen Blick scheint weder die Emmaus-Perikope mit zwei Männern auf dem Weg, noch die des Äthiopiers mit einem Eunuchen, dem durch sein Verschnittensein das Eingehen einer Ehe verunmöglicht ist, für die Frage einer Ehebegleitung geeignet zu sein. Es wird hier auch keine 1:1 Identifikation mit den Handlungsakteuren angestrebt, sondern im Sinne von Strukturanalogien auf bestimmte Momente in der Begleitung der Wanderer und des Pilgers aufmerksam gemacht, um zu einem tieferen Verständnis dessen zu führen, was in der Ehe eine christuszentrierte pastorale Begleitung ausmachen könnte. In beiden Fällen, bei den zwei Männern unterwegs, bei dem Pilger, bei dem Eunuchen, liegt von der Ausgangssituation eine menschlich defizitäre Situation vor, die vom Nicht-Verstehen geprägt ist. In Emmaus sind die beiden Weggefährten traurig. Im Griechischen steht da Skytrophos, was die ganze Stimmungspalette von verdrießlich, kummervoll, hoffnungslos, düster und dunkel abdeckt. Sie sind wie mit Blindheit für die Fülle des Lebens geschlagen. In der Äthiopier-Perikope ist ein Verschnittener, dem die Fülle der Liebe versagt ist, ganz allein in einem ähnlich traurigen Zustand in einer einsamen Gegend, im Griechischen steht hier Eremos, unterwegs, die seine menschlich-existenzielle Einsamkeit topografisch nochmals unterstreicht und in gewissem Sinn auch widerspiegelt. Beides Mal tritt eine außenstehende Person zu den traurig einsamen Menschen unterwegs hinzu, die Weggemeinschaft stiftet und ihr Nichtverstehen durch die Auslegung der Schrift und Deutung auf ihre eigene Lebenssituation durchbricht. In der Emmaus-Perikope ist es Christus selbst, der zu den Wanderern hinzutritt, mit ihnen in einen Dialog eintritt und sie zum Auferstehungsglauben hinführt. Beim Äthiopier fungiert Philippus als Wandermissionar und Seelsorger auf dem Weg, gewissermaßen als der verlängerte Arm Christi, der das Verstehen der Schrift und mit der Schrift der eigenen Situation anleitet. Der eigentliche Wegbegleitende in diesem Prozess des ganz neuen Erkennens ist jedoch Jesus Christus selbst. Dass sich die Wanderer unterwegs nach dem Verstehen der Zusammenhänge ihres eigenen Lebens mit dem, was in der Schrift geschrieben steht, sehnen, geht aus dem kurzen Wortwechsel zwischen dem Wanderseelsorger Philippus mit dem Äthiopier hervor. Seine die eigentliche Begegnung initiierende Frage wörtlich »Verstehst du«, also Ginuskein, »was dir dieser Text zu verstehen gibt«, Anaginuskein, wird vom Pilger mit der Gegenfrage quittiert, mit der er bekennt, dass er jemand braucht, der ihn anleitet, wörtlich auf dem Weg leitet. Hier haben wir das griechische Hodegein. Durch diese Wegbegleitung, besser gesagt durch diese Weganleitung, gehen den Wanderern und dem Pilger die Augen auf und sie erkennen Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. In diesem Erkennen auf dem Weg geschieht Christus Begegnung, Christus Berührung, die die Herzen brennen macht. Wir haben es hier gleichsam mit der Umkehrung der von der Sünde überschatteten Erkenntnis, dieses Erkennens des ersten Menschenpaares zu tun, dem nach dem Essen der verbotenen Frucht vom Baum der Erkenntnis ebenfalls die Augen aufgegangen sind. Aber die damit erkennen mussten, dass sie nackt waren und ihre Nacktheit nun recht hilflos durch das Zusammenheften von Feigenblättern gleich einem notdürftigen Schurz voreinander zu verbergen suchen. Durch die Wegbegleitung mit diesem Seelsorger auf dem Weg, der die Schrift zu deuten vermag, wird hingegen in beiden lukanischen Berichten bei den Wanderern die entscheidende, ihr Leben verändernde Wende im Erkennen herbeigeführt, nämlich im Erkennen Jesu, die daraufhin durch einen sakramentalen Akt, hier den Empfang der Eucharistie, dort den der Taufe besiegelt wird. Noch eine letzte Anmerkung zu diesen Perikopen. Es fällt schließlich noch auf, dass in beiden Fällen denen, die unterwegs sind, nach diesem Wendepunkt, der sich da als brennendes Herz, dort als ein Weiterziehen voll Freude manifestiert, der Weganleiter entzogen wird. Der Begleitende entschwindet in dem Moment, in dem dem Wanderer und Pilger innerlich im Sakrament mit Christus sozusagen, indem er da vereinigt worden ist. Auf ihrem äußeren Weg sind die Wanderer innerlich Christus begegnet, ihm innerlich eingestiftet worden, so könnte man sagen, weshalb er ihnen äußerlich entzogen wird. Der heilige Ort und Zielpunkt ihrer Pilgerschaft bewegt sich somit nicht mehr in topografischen Größen, also in der messbaren Distanz eines Weges, eines Wegverlaufs. Christus selbst hat sich ihnen als der heilige Ort kundgetan, auf den hin sie unterwegs waren und in dem sie nun die Fülle ihres Lebens und ihrer Sehnsucht gefunden haben. Ich komme zum Schluss und viertens, Fazit, ein kleines Fazit, Zielperspektiven einer christuszentrierten Ehebegleitung. Wir haben anhand der beiden lukanischen Perikopen gesehen, dass der äußere Weg der Pilger zur inneren Wanderung auf Christus hin geworden ist. Darin scheint das eigentliche Ziel der Ehebegleitung auf, ausgehend von unserer Bildanleihe Ehe als Pilgerstrecke zu denken. Auf Christus hin unterwegs sein, das Unterwegssein der Eheleute auf Christus hinführen, zur Christusbegegnung in Wort und Sakrament anleiten. Der heilige Ort, woraufhin Eheleute auf ihrem Pilgerweg unterwegs sind, ist Christus selbst. Wenn wir von hier aus den Bogen zur Praxis der Ehebegleitung schlagen, kann das Ziel von Ehebegleitung im christlichen Sinn als einer Weganleitung auf den verschiedenen Eheetappen gefasst werden, die sich von Christus führen lässt und auf Christus hingerichtet ist, um in Christus als Ehepaar eins zu werden. Ehe als Pilgerschaft gedacht, ist gleichsam auf den heiligen Ort hin unterwegs, der kein steinerner Bau, wie ein gewöhnlicher Bau eines Heiligtums ist, sondern lebendige Person ist. Je transparenter Ehebegleitung auf Christus hin wird, umso mehr kann sie zur Christusbegegnung und Christuseinigung führen. Insofern bieten die beiden lukanischen Wegperikopen für die in der Ehebegleitung tätigen Seelsorger und Seelsorgerinnen wertvolle pastorale Impulse zu einer vom Geist Christi geleiteten, ich würde dann sagen geistlichen Eheanleitung, geistlichen Ehewegbegleitung. Von diesem christozentrischen Proprium der Ehebegleitung müsste nun weiter gefragt werden, wie sich dieser Dienst an den Eheleuten in der Pastoral konkret gestaltet. Also sowohl von den Lotsi, wo Ehepastoral verortet werden kann, als auch von den seelsorglichen Einzelmomenten, die in eine solche Ehebegleitung integriert werden müssten. Ich möchte das noch kurz zeigen, das ist eher stichpunkthaft. Erstens pastorale Orte der Ehebegleitung. Was die pastoralen Orte der Ehebegleitung betrifft, lässt sich eine gewisse Dysfunktionalität verzeichnen. Denn weithin läuft gemeindliche Ehebegleitung, zum Beispiel durch Ehepaare, wie dies Belog vorschwebte, und die Ehebegleitung in neuen geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften getrennt voneinander ab. Auch wenn punktuell in einigen Diözesen der Synergieeffekt von Ehepastoral dieser beiden Realitäten bereits genutzt wird und diözesane Kooperationen entstanden sind, also so auch in Wien oder in Köln. Hier wäre grundsätzlich noch eine größere Verzahnung von Gemeindepastoral und dem Apostolat neuer geistlicher Gemeinschaften und Bewegungen, Priestern und Ehepaaren, ehrenamtlich tätiger Laien und hauptamtlicher Seelsorger, Seelsorgerinnen möglich, im Sinne eines symphonischen Zusammenwirkens oder auch Zusammenklingens der vielen an der einen Sendung der Kirche, was Papst Benedikt XVI. Bei seinem letzten Deutschlandbesuch 2001 nicht nur eingefordert, sondern zum Prüfstein für die Zukunftsfähigkeit der Kirche gemacht hat. In seiner Abschlusspredigt in Freiburg sagte er wörtlich, die Kirche in Deutschland, das gilt sicher auch für Österreich, wird die großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestehen und Sauerteig in der Gesellschaft bleiben, wenn Priester, Gottgeweihte und christgläubige Laien in Treue zur jeweiligen Berufung in Einheit zusammenarbeiten, wenn Pfarreien, geistliche Gemeinschaften und Bewegungen sich gegenseitig stützen und bereichern, wenn die Getauften und Gefirmten die Fackel des unverfälschten Glaubens in Einheit mit dem Bischof hochhalten und ihr reiches Wissen und Können davon erleuchten lassen. Von diesem symphonischen Zusammenwirken in der Ehebegleitung sollen abschließend noch exemplarisch zwei inhaltliche Einzelmomente herausgestellt werden, die so einen Kanon der Ehebegleitung bilden könnten, natürlich neben vielen anderen. Wir sind davon ausgegangen, dass Ehebegleitung als ein prozesshaftes, in differenzierter Weise auf die einzelnen Eheetappen abgestimmtes Geschehen verstanden wird, das an der Wegbegleitung Jesu Maß nimmt. Dabei ließen sich von der biblischen Vergewisserungen her bereits eine Reihe von Einzelmomenten ausmachen, von denen her sich die konkrete Praxis bestimmen ließe. Ich möchte von diesen Einzelmomenten zwei herausgreifen, die für alle gilt, die in der Ehebegleitung tätig sind, also Ehepaare in der Gemeinde, die Seelsorger, Seelsorgerinnen, die Mitglieder in neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Das eine Moment wäre für mich ganz klar die Hörbereitschaft und Wahrnehmungsfähigkeit. Diese Grundvoraussetzung, überhaupt ehebegleitend tätig zu werden, wird von den beiden biblischen Wegetappen mit Jesus in jener Kunst des seelsorglichen Hörens und Zuhörens liegen, nicht im Reden zunächst. Nur durch diese praktizierte seelsorgliche Hörfähigkeit, die hinhören und wahrnehmen kann, kann bei den begleitenden Ehepaaren ein Raum des Vertrauens geschaffen werden, der das Cor ad cor loquitur, also dieses ein Herz spricht zum anderen Herzen, überhaupt erst möglich macht. Auf diese Weise können defizitäre Situationen der Eheleute, Traurigkeit, wie mit Blindheit geschlagen, Einsamkeit, Liebesmangel, Liebesdefizit, auf dem Pilgerweg der Ehe artikuliert und sensibel begleitet werden oder noch besser, gleich einem Frühwarnsystem Vorsorge geleistet werden, um Ehe auf jeder Etappe zur Fülle in Christus zu verhelfen. Gleichzeitig kann die Einübung in die Hörbereitschaft und Wahrnehmungsfähigkeit auch den Eheleuten selber helfen, wieder aufs Neue auf den anderen hinzuhören, dessen Bedürfnisse wahrzunehmen, sich zurücknehmen lernen, um dem Du Raum zu schenken. Im Einüben in diese Hör- und Wahrnehmungsfähigkeit werden Eheleute schließlich auch zum christlichen Liebesdienst in der Welt motiviert, indem sie sensibel werden, um vielleicht mit Papst Franziskus zu sprechen, sensibel werden für die Ränder ihrer Ehe, für das Geschehen an der Peripherie ihrer ehelichen Gemeinschaft, wo sie sich für den armen, hungernden, dürstenden, heimatlosen, obdachlosen, unbekleideten, gefangenen, eingesperrten Christus öffnen. Damit brechen sie gleichsam in einer kopernikanischen Wende, wir haben das ja schon im Vorgängervortrag gesehen, was das bedeutet, aus dem Kreisen um ihre eigenen Sorgen aus und fangen an, sich von neuem um die eigentliche Sonne, nämlich Jesus Christus, zu drehen, der ihnen in den Armen und Leidenden entgegenkommt. Das ist ein Wort von Ratzinger, der das mal geprägt hat, aus dem Egoismus auszubrechen in einer kopernikanischen Wende. Das zweite Moment unter den Einzelmomenten, das ich noch herausgreifen will, sind heilige Orte. Wie der Pilger in seinem Unterwegsein zum heiligen Ort, bedarf auch die Ehe in ihrem Alltag heilige Orte, auf die sich hin das seelsorgliche Geleit richten muss. Heilige Orte in der Ehe, die dem Weg der Ehepilger Ziel und Richtung verleihen können, könnten sein. Heilige, das heißt unantastbare, nicht diskutierbare Zeiten und Räume, die der gegenseitigen Liebe der Eheleute vorbehalten sind und von denen und an denen von beiden Ehepartnern festgehalten wird. Also es muss für beide ein heiliger Ort sein, nicht nur für die Frau oder nicht nur für den Mann. Heilige Orte und Räume der Weitergabe der Liebe an die Kinder. Heilige Orte und Räume für die Kommunion mit dem Wort Gottes in der gemeinsamen Schriftlesung und Betrachtung. Heilige Orte und Räume für das gemeinsame Gebet. Heilige Orte und Zeiten für die eucharistische Kommunio, was insbesondere eine eheliche Sonntagskultur und Pflege erfordert. Schließlich heilige Orte und Räume des gegenseitigen Verzeihens in der persönlichen Zusage, die ihre Kraft aus der Praxis des Sakramentes der Versöhnung schöpft. Mit dem Erschließen solcher heiliger Orte der Christusbegegnung bleibt Eheleuten gleich Pilgern das Ziel der Pilgerschaft vor Augen, und zwar lebendig vor Augen, auf das sie mit der ganzen pilgernden Kirche hin gemeinsam unterwegs sind. Also Ehe stürzt nicht einfach in die Altersabhängigkeit. Das ist kein Leitmotiv, das pastoral sinnvoll ist. Auf diese Weise kann Ehebegleitung wirklich zum verlängerten Arm Christi werden, der mit Gaudium et Spes gesprochen, die in Christus geeinten Eheleute in der Kraft des Heiligen Geistes auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters anleitet. Ich komme zum Schluss. In all diesen Impulsen, zu denen als weiteres Element sicher auch die Deutefähigkeit der Ehesituation im Licht des Evangeliums zu zählen wäre, schwingt das biblische Hotegein mit, dieses auf dem Weg anleiten. Eheleute auf den Weg und auf dem Weg zur Christusbegegnung anleiten, in ihrer gegenseitigen Liebe, in Wort, der Heiligen Schrift, im Sakrament, im Einsatz für Arme und Bedürftige. Die ostkirchliche Ikonenkunst, da brauchen wir jetzt wieder das Bild, kennt eine Mariendarstellung, die genau dieses Motiv des Hotegein ausgeprägt hat. Die Hotegetria-Ikone, die ihren Namen von dem griechischen Hotegetria her hat, was so viel wie Wegweiserin oder Wegweisende bezeichnet und sich von Hotegos, Führer, ableitet. Auf dieser Ikonendarstellung trägt Maria auf dem linken Arm das Jesuskind mit einer Schriftrolle in der Hand. Also hier wieder der Bezug zur Heiligen Schrift. Sie hat den Kopf oder hier mehr die Augen leicht zu ihrem Sohn geneigt und verweist auf ihn mit der rechten Hand in einer erhobenen Bewegungsgeste. Maria leitet somit den Blick des Betrachters weg von ihr zu ihrem Sohn, womit die rechte Hand Christi korrespondiert, die dieses Weggeleit als Weggeleit auffängt und annimmt. Damit erscheint sie hier als Weganleiterin zu Christus, dem eigentlichen Hotegos, dem eigentlichen Führer auf dem Weg. Der Hotegos war seinerzeit ein Führer, der blinde Pilger zu einer an der Straße nach Konstantinopel gelegenen Klosterkirche mit einem darin bewahrten Gnadenbild führte, also ein Führer, der hin zu einem Ort führte, und zwar blinde Pilger. In Christus fällt beides zusammen. Er ist der Begleiter auf dem Weg und zugleich der heilige Ort, auf den die oft und so oft mit Blindheit geschlagenen Pilger unterwegs sind. Diese alte Pilgerikone der Hotegetria könnte von daher auch zur Ikone der Ehebegleitung werden, Ehebegleitung auf dem Weg zur Fülle des Lebens und so neu zur Geltung kommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus